Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Gäste und Freunde, heute Morgen am Abschluss dieses Wochenendes wollen wir das Thema miteinander hören, der Weg der Treue inmitten der Verführungen der letzten Zeit. Und ich denke, das ist eine sehr wichtige Sache, dass wir uns klar bewusst sind, welchen Weg unser erhöhter und verherrlichter Herr Jesus Christus uns weist, in einer Zeit, die voll ist von Verführungen, von falschen Wegen, von falschen Propheten, falschen Lehrern, die uns auf einen verkehrten Weg führen wollen. Wir leben in der letzten Zeit. Die letzte Zeit, die Endzeit, ist ein Begriff, der in der Bibel immer wieder in verschiedenen Begriffen vorkommt, die letzten Tage, die Tage des Endes, so finden wir das im Alten und im Neuen Testament immer wieder geschrieben. Und wenn wir uns anschauen, was ist eigentlich das Wesen dieser Endzeit? Was ist der Endpunkt, auf den die Zeit zuläuft, in der wir jetzt leben? Dann finden wir im Alten wie im Neuen Testament dasselbe Zeugnis. Der Endpunkt, das Ziel ist unser wiederkommender Herr Jesus Christus. Das Ende der Weltgeschichte ist, dass Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, zurückkommt vom Himmel auf die Erde, um sein Reich aufzurichten, das Reich Gottes in Macht und Herrlichkeit. Und das ist etwas Tröstliches. Wisst ihr, oft haben wir Sorge und Ängste, wenn wir die Zeit betrachten, in die wir hineingestellt sind. Und doch ist es so, dass der allmächtige, ewige Gott der Herrscher über alle Weltgeschichte ist. Er ist es, der die Weltgeschichte lenkt, mitten hindurch durch das Chaos, durch die Rebellion der Menschen, durch das Aufbegehren der Mächtigen dieser Erde, regiert unser Gott. Er hat dem Toben der Gottlosen ein Ende gesetzt, göttliche Grenzen gesetzt. Zurzeit ist es so, dass der sündige Mensch und dass auch Satan als der Fürst dieser Welt, dass dieses Programm der Gottlosigkeit und des Antichristen abgespult werden kann, sich mehr und mehr entfalten kann. Aber das ist nur eine vorübergehende Phase. Letztlich hat Gott als Ziel der Weltgeschichte bestimmt, dass sein Sohn in Herrlichkeit offenbar wird, um die Gerechtigkeit Gottes, die Heiligkeit Gottes, die Regierung und Allmacht Gottes öffentlich offenbar zu machen, um die Gottlosen blutig zu richten, denn dieser Tag des Herrn wird ein Tag des Gerichts sein über alle Sünder und Gottlosen, die bis dahin nicht Buße getan haben. Und dann aber auch, um wahren Frieden und wahre Gerechtigkeit zu bringen. Auf diesen Punkt, auf den Sohn Gottes, läuft die ganze Weltgeschichte, die ganze Zeit zu. Und auch wenn beunruhigende Entwicklungen, ein Zunehmen der Gesetzlosigkeit, der Bosheit in dieser Zeit uns auch Not machen mag, uns Ängste machen mag, so dürfen wir doch wissen, Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Letztlich siegt der Herr Jesus und nicht der Antichrist mit seinen bösartigen Bestrebungen. Das dürfen wir wissen. Und deswegen sagt uns der Herr Jesus auch, dass wenn wir die Zeichen dieser Zeit kommen sehen, dass wir dann unsere Häupter erheben dürfen, weil unsere Erlösung naht. Wir brauchen nicht ängstlich sein. Wir dürfen wissen, die Endzeit ist eine Zeit, die Gott verordnet hat. Da muss das Böse des Menschen, die Verkommenheit, die Verderbnis ausreifen zu einem Höhepunkt. Aber dann kommt der Herr und dann kommt die Wende. Und dann wird die Gnade und Herrlichkeit Gottes so richtig offenbar. Das ist einfach zu der Zeit, in der wir leben. Wir müssen diese Zeit kennen. Wir müssen uns bewusst sein, was auf uns wartet in dieser letzten Zeit. Letztlich warten wir auf den wiederkommenden Herrn Jesus Christus. Aber in der Zeit, wo wir noch auf dieser Erde gelassen sind, da müssen wir auch ganz nüchtern sehen, welche Gefahren und Herausforderungen auf uns warten. Ich möchte dazu einmal ein paar Verse lesen aus Matthäus 24, aus dieser Endzeitrede, dieser prophetischen Rede, die der Herr Jesus seinen Jüngern gehalten hat, als sie ihn gefragt haben, was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Woran können wir erkennen, dass deine Wiederkunft nahe herbeigekommen ist? Das fragen die Jünger. Und ab Vers 4 in Matthäus 24 lesen wir die Antwort des Herrn Jesus. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und Vers 24 und 25 noch. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Soweit diese Warnungen, dieses prophetische Wort unseres Herrn Jesus Christus. Nun, manche wenden ein, wenn sie diese Worte hören, ja, Kriege und Kriegsgerüchte, Katastrophen, das hat es doch schon immer gegeben. Und das ist in gewisser Weise auch richtig. Die Endzeit hat übrigens begonnen nach der Zählung der Bibel mit dem Kommen des Herrn Jesus auf die Erde. Das war eigentlich der Beginn der letzten Tage. Aber es gibt in der Bibel auch ganz klar unterschieden sozusagen eine allerletzte Zeit, nämlich dieses Ende der Endzeit. Und da dürfen wir den Hinweis nicht missachten, den unser Herr hier gibt, dass die Entwicklungen der Endzeit Wehencharakter haben. Und die meisten wissen das, eigene Erfahrung, dass bei den Wehen eine ganz Besonderheit darin besteht, wenn sie einmal sozusagen wirklich regelmäßig geworden sind und die Geburt in Gang gekommen ist, dann gibt es eine ganz feste Gesetzmäßigkeit. Die Wehen kommen nämlich erstens immer schneller aufeinander und zweitens werden sie immer stärker, bis schließlich diese Austreibungsphase kommt, wo mit elementarer Kraft dann dieses kleine Kind aus dem Mutterleib herausgepresst wird. Und dieses Bild verwendet der Herr Jesus hier nicht umsonst. Es ist interessant, dass eben das 20. Jahrhundert, das wir hinter uns haben, das Jahrhundert war, in dem bei weitem die schlimmsten Kriege und Konflikte zwischen den Völkern stattgefunden haben, der ganzen bisher bekannten Weltgeschichte. Noch nie gab es so viel Kriegstote, noch nie auch solche schrecklichen Kriegsverbrechen in großem Ausmaß, die zig Millionen Tote gekostet haben. Im 20. Jahrhundert. Und das 21. Jahrhundert fing zwar relativ normal an, aber wir können nicht erwarten, dass es ein Jahrhundert des Friedens werden wird. Jedenfalls nicht, bevor der Herr Jesus wiederkommt. Und auch bei den Naturkatastrophen sagen ganz nüchterne Statistiker, dass die Zahl der großen, wirklich schlimmen Naturkatastrophen sich immer mehr verstärkt und dass es immer häufiger vorkommt, dass solche große Katastrophen kommen. Nun, wir wissen auch aus anderen Gründen, gerade auch weil die Rückkehr des Volkes Israel in sein Land stattgefunden hat, dass die letzte Zeit wirklich eingeläutet ist, dass die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus nicht mehr lange auf sich warten lassen kann. Aber was der Herr hier als das grundlegende Kennzeichen und eine ganz wichtige Warnung für die Endzeit weitergibt, das müssen wir auch beachten. Der Herr zeigt hier ganz deutlich, die größte Gefahr für die Gemeinde Jesu Christi in der Endzeit, das ist die Verführung. Religiöse Irreführung und zwar im Namen Jesu Christi. Da sind nicht die Zeugen Jehovas gemeint oder solche Sekten, irgendwelche New Age-Gruppen, sondern hier sind Gruppen innerhalb der Christenheit gemeint, die sagen, wir glauben auch an Jesus Christus und die trotzdem als falsche Propheten eine falsche Botschaft, eine Verführungsbotschaft unter die Gläubigen tragen wollen. Habt Acht, dass euch niemand verführt. Verführung, das bedeutet, dass einfach ein falscher Weg gewiesen wird. Dass ein Irrweg, der in einer Sackgasse endet, der letztlich im Verderben endet, verkündigt wird, gepredigt wird von falschen Lehrern, von falschen Aposteln, von falschen Propheten. Und es werden viele sein in der Endzeit, die im Namen Jesu Christi kommen und solche falschen Lehren predigen. Und das ist etwas, das muss uns ganz bewusst sein. In der Endzeit, in dieser letzten Zeit, sind wir gerufen zu großer Wachsamkeit. Wir können nicht vor uns hinträumen und denken, ach, es wird schon alles gut werden. Wir können ganz normal vor uns hin schlendern in der Nachfolge und irgendwie werden wir schon ans Ziel kommen. Sondern wir müssen wachsam sein, wir müssen kämpfen für den Glauben, wir müssen beten. Auch das ist wichtig. Es ist einfach eine sehr, sehr herausfordernde Zeit. Ich lese einmal, was in Markus 13, Vers 33 steht. Da sagt der Herr zu uns, habt Acht, wacht und betet. Und das ist etwas, was wir in dieser Zeit ganz dringend brauchen. Wir müssen fähig sein, zu unterscheiden zwischen echt und falsch. Das Falschgeld der Irrlehrer und der Verführer müssen wir von dem echten Gold unterscheiden, das uns das Wort Gottes und die gesunde Lehre gibt. Wir dürfen nicht jedem glauben, der mit süßen Worten und mit gekonnter Rhetorik uns irgendwelche Botschaften verkündigt, sondern wir müssen wirklich nüchtern prüfen, ist das wirklich auch Gottes Wort, ist das die Wahrheit oder ist es eine falsche Lehre? In eine solche Zeit sind wir hineingestellt, in der religiöse Irrtümer eine ganz große Rolle spielen. Ich möchte einmal ganz kurz skizzieren, welche Verführungsströmungen wir eigentlich heute auch zu beachten haben. Nun zunächst, der Herr Jesus hat hier gesprochen von den falschen Propheten. Das sind die Leute, die sagen, ich habe eine neue Offenbarung von Gott, ich habe eine neue Botschaft von Gott. Und da müssen wir immer ganz wachsam sein und aufpassen. Wenn jemand so kommt, dann ist er schon eigentlich als Verführer entlarvt. Eine der ganz wichtigen Wahrheiten, die wir im Neuen Testament finden, ist, dass die Offenbarung Gottes an uns Menschen, an seine Gemeinde, abgeschlossen ist mit den Schriften des Neuen Testaments. Die heiligen Apostel und Propheten, die Jesus Christus selbst berufen hat, sie haben uns den Ratschluss Gottes, den vollständigen Ratschluss, die vollständige Offenbarung Gottes kundgetan in den Schriften des Neuen Testaments. Und danach hat Gott sein Offenbarungsreden aufgehört. Und Gott will nicht, dass wir jetzt auf neue Propheten hören, die uns irgendwelche sensationellen neuen Botschaften verkünden, sondern dass wir auf sein ewiges, vollkommenes Wort hören und dieses Wort im Glaubensgehorsam ausleben. Das ist der Weg, der uns zum Ziel führt. Und wir haben in der Endzeit als große falschprophetische Bewegung die Pfingst- und charismatische Bewegung. Eine Bewegung, in der genau diese Dinge auftreten, die der Herr hier in Matthäus 24 anspricht, nämlich falsche Botschaften. Gott hat mir eine Vision gegeben, einen Traum. Gott hat zu mir geredet, hört auf die Botschaft. Und oft wird das noch in der Ich-Form gebracht. Das sind die falschen Propheten. Aber wir haben auch falsche Wunderzeichen. Zungenreden, ein gefälschtes Zungenreden als Wunderzeichen, gefälschte Heilungen, Wunderheilungen, mit denen die Pfingstler und Charismatiker prahlen und Leute anlocken wollen. Große Kampagnen, große Plakate, lass dich heilen, komm in die und die Halle und dort wird der Pfingstprediger so und so dich heilen. Solche Dinge finden wir immer häufiger und es wird genau das Wort erfüllt, das der Herr hier sagt, dass die falschen Propheten mit ihren Wunderzeichen viele in die Irre führen. Aber wir dürfen wissen und wachsam sein, dass das nicht die Botschaft unseres guten Hirten ist, sondern eine Botschaft aus dem Abgrund, eine Verführungsbotschaft. Und auf der anderen Seite warnt uns der Apostel Petrus im 2. Petrusbrief vor einer anderen Gefahr, die in der Gemeinde auch großen Schaden angerichtet hat, und das sind die falschen Lehrer. Ich lese einmal aus 2. Petrus 2, was dort geschrieben steht. Direkt nach dieser wunderbaren Stelle über der Inspiration der heiligen Schriften finden wir 2. Petrus 2, Abvers 1. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die verderbliche Sekten einführen oder Parteiungen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen, und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Irrlehre, falsche Lehre ist etwas, was in der letzten Zeit überhand nimmt. Und das hängt damit zusammen, dass der Feind alles versucht, um die Autorität des Wortes Gottes zu untergraben. Und die schlimmste Irrlehre, die wir in der heutigen Zeit haben, das ist die bibelkritische Theologie, das ist diese Infragestellung der absoluten Wahrheit und Autorität der Heiligen Schrift. Wir haben dieses wunderschöne Lied vorher gehört, Gottes heilige Wahrheit. Ja, Gottes Wort ist wahr. Und das versuchen viele gelehrte Leute mit vielen gewandten Worten uns auszureden, der Gemeinde zu rauben, den einzigen Felsengrund, den der Glaube haben kann, ihn versuchen diese Leute, die sich als Pfarrer, als Theologen, als Kirchenführer, als Pastoren und Prediger bezeichnen, uns wegzunehmen. Und diese Bibelkritik dringt hinein, auch bis hinein in die Kreise der russlanddeutschen Gemeinden, der bibeltreuen Gemeinden, hauptsächlich über Prediger, die in Bibelschulen, in theologischen Ausbildungsstätten ausgebildet sind. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch Acht haben und uns abgrenzen von diesen akademischen Bibelschulen, die eine ganz gefährliche Verführungssaat in die Gemeinden hineinbringen. Dann kommen diese jungen Leute, die eine theologische Schnellbleiche bekommen haben und sind vielleicht noch nicht mal 30 Jahre alt und jetzt haben sie das Diplom und sagen, jetzt bin ich berufen, eine Gemeinde zu leiten und zu predigen. Und die ganzen Laien sind ja dumm, die wissen ja nichts. Ich bin der, der die Gnosis hat, der erleuchtet ist, und jetzt werde ich den Leuten mal sagen, wo es lang geht. Und dann kommt Bibelkritik auch in früher biblische Gemeinden hinein. Und diese Dinge, da müssen wir uns auch ganz klar davor hüten, dass dieses Gift der Bibelkritik in die Gemeinden kommt. Und es ist sehr gut, dass gerade auch hier in der Bruderschaft, dass es eine solche gute biblische Bibelschule gibt wie in Kalletal, wo wirklich auf der Grundlage der Ehrfurcht vor dem Wort Gottes gelehrt wird und wo auch nicht junge Leute nach dem Abitur geschwind einmal durch eine Theologenausbildung geschleust werden, sondern wo die Möglichkeit besteht, neben dem Beruf als bewährter Bruder, der wirklich schon im Dienst berufen ist und bewährt ist, auch ein vertieftes Bibelstudium zu haben. Das ist der richtige Weg. So ist es auch in der Schrift geschrieben vom Apostel Paulus, 2. Timotheus 2. Aber das andere, das ist letztlich ein fremdgeistiges Gift, was in die Gemeinde Jesu Christi immer wieder hineingestreut wird, auch durch Bücher, wo man sehr aufpassen muss, aus welchem Hintergrund sie kommen. Also das ist die Bibelkritik und auch andere falsche Lehren, die in die Gemeinde hineinkommen, vor allen Dingen durch Theologen, durch Leute, die so eine Ausbildung haben, eine Mischung aus biblischer Lehre und griechischer Philosophie, und das ist gefährlich, genauso wie der Intellektualismus gefährlich ist. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch Philosophie und Lehren Betrug. Kolosser 2, 8, das ist ein Wort, das so wichtig ist in dieser letzten Zeit. Eine dritte Verführungsströmung, das ist die Ökumene. Ich kann das hier nur kurz erwähnen, aber das ist eine der raffiniertesten Schachzüge des Teufels, dass er versucht, unter der Losung einer falschen Einheit Licht und Finsternis, Christus und Belial, Gläubige und Ungläubige, gesunde Lehre und Irrlehre zusammen zu mischen. Ja, was hat denn der Teufel von einer solchen Einheit? Wisst ihr, Es gibt im Reich Gottes ein geistliches Gesetz. Viele Christen verstehen das nicht und kennen das nicht. Und dieses Gesetz wirkt mit eherner Notwendigkeit. Und dieses Gesetz finden wir in Galater 5 und es heißt, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Sauerteig, da spricht die Bibel immer negativ davon. Das ist schon von der ersten Erwähnung beim Passamahl im Volk Israel ein Bild für Verderbnis und Sünde. Und Sauerteig im Neuen Testament ist auf der einen Seite moralische Sünde, das finden wir in 1. Korinther 5, wo ganz klar gesagt wird, wir dürfen nicht in unseren Gemeinden den Sauerteig der moralischen Sünde dulden. Und dann finden wir aber in Galater 5 Sauerteig auch als Bild für eine Irrlehre, für eine falsche Lehre. Und genau der Sauerteig der falschen Lehre wird durch diese ökumenische Einheit ausgebreitet unter den Gemeinden. Man soll zusammengehen, katholische und evangelische, Bibelkritiker und Bibeltreue, Charismatiker und Baptisten, alle sollen eine große Einheit bilden. Und wenn das geschieht, wenn sich die Gläubigen dazu verführen lassen, dann wirkt das Gesetz des Sauerteiges. Das heißt, wenn sie zusammen sind mit Irrlehren, dringt die Irrlehre der Charismatik, der Bibelkritik in die eigenen Reihen hinein und verdirbt die Gläubigen. Ja? Und das weiß der Teufel ganz genau. Deswegen fördert er die Ökumene und die Einheit, den Zusammenschluss, auch die evangelische Allianz ist ein unbiblischer Zusammenschluss auf dem Boden der Ökumene. Wenn man sich in solche Dinge hineinziehen lässt, dann verliert die gläubige Gemeinde ihre Salzkraft und ihre Lauterkeit und kommt in die Verderbnis hinein. Und da sind die Leute so naiv und gutmütig. Ich sage immer, ein Bild aus der Natur. Wenn wir 100 gute Äpfel haben und dann sind da 2 faule Äpfel darunter in einem Lager im Keller, dann müsste doch jeder gutmeinende Mensch meinen, dass die 100 guten Äpfel die 2 faulen gut machen können. Das müsste doch möglich sein. Aber wir wissen ganz genau aus unserer Erfahrung, das Gegenteil, wenn wir die 2 Faulen nicht wegtun von den 100 Guten, dann haben wir nachher 102 faule Äpfel. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Genauso pragmatische Gemeindeführer, die heute sagen, ja, so ein bisschen charismatischer Lobpreis, so ein paar bibelkritische Bücher, das ist doch nicht so schlimm, das können wir gut verdauen, das dulden wir. Aber die Bibel sagt nicht, viel Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig, sondern die Bibel warnt, dass schon ein wenig von dem Sauerteig genügt, damit am Ende alles durchsäuert und verdorben ist. Und das verstehen viele nicht. Und deswegen öffnen sie sich einer falschen Einheit, sie dulden falsche Lehre, Irrlehre in ihren Reihen und sie wundern sich und sind nachher erschrocken, wenn alles wirklich sich herab entwickelt und auseinanderbricht und verdirbt. Aber das ist nicht verwunderlich. Dieses Gesetz gilt. Und deswegen war es ein Grundgesetz der biblischen Gemeinde, da komme ich nachher noch drauf, die Absonderung, die Trennung von dem Bösen, von der Irrlehre. Aber der Teufel versucht, alles miteinander zu vermischen und in eines hineinzubringen. Matthäus 13, Vers 33, das Gleichnis vom Sauerteig. Eine Frau kam und mischte heimlich Sauerteig unter das reine Mehl, bis dann alles durchsäuert war. Und das ist das Geheimnis der Verführung, wo wir ganz klar dem entgegentreten müssen durch biblische Absonderung. Und die vierte Verführungsströmung, die ich nennen möchte, ist vielleicht die gefährlichste. Und das hat mit dem zu tun, was wir auch gestern und vorgestern schon behandelt haben, es ist nämlich die Verweltlichung. Die schrittweise Angleichung der heiligen Gemeinde Gottes an die Welt, das ist vielleicht die gefährlichste Verführung, die wir überhaupt haben. Sie äußert sich auch im Wandel des Einzelnen. Man wird fleischlich, man lässt seine Wachsamkeit fallen, man wird leger und locker und offen für alles. Und dann verliert der Gläubige sein Immunsystem, seine Abwehr, seine Unterscheidungsfähigkeit. Und er wird anfällig für Irrlehren. Ein verweltlichter, fleischlich gewordener Gläubiger ist ein leichtes Opfer für die Verführung des Teufels. Und deswegen ist es auch wichtig, was wir gestern hatten. Ohne Heiligung können wir in der Endzeit nicht überwinden und nicht bestehen. Das hängt miteinander zusammen, ihr Lieben. Die schleichende Verweltlichung immer mehr, auch von immer mehr Gemeinden, führt dazu, dass sie offen werden für all die anderen Dinge, für Ökumene, Charismatik und Bibelkritik. Das ist leider eine Erfahrung, die wir als einheimische Christen über Jahrzehnte machen mussten, mit vielen bitteren Opfern und Resultaten verbunden. Ja, und man würde sich wünschen, dass die russlanddeutschen Gläubigen daraus lernen und das vermeiden. Aber die Tendenzen zur Verführung, zur Verweltlichung und Verflachung sind natürlich überall da. Man muss bewusst gegen den Strom kämpfen, sonst wirst du in der Endzeit ganz unmerklich mit der Strömung mit abwärts gezogen. Das sind diese Dinge. Aber die Frage ist natürlich, die sich mancher stellt, die ich mir auch gestellt habe, als junger Gläubiger, als ich diese Verführung so richtig erlebt und erkannt habe, warum lässt Gott überhaupt solche Verführung zu? Warum müssen wir das erleben? Wieso diese Trennungen, diese schmerzlichen Fehlentwicklungen auch unter den Gläubigen? Könnte Gott das nicht einfach von uns fernhalten? Aber Gott hat es nicht so beschlossen, dass die wahre Gemeinde sozusagen in einem Gewächshaus von allem Wind und allem Regen und aller Kälte geschützt wird, sondern sie muss sich bewähren mitten in Frost und Wind und auch den Befall von Schädlingen überwinden lernen. Und dazu möchte ich ein wichtiges Wort lesen aus 5. Mose 13. Mir hat es sehr geholfen zu verstehen, warum lässt Gott überhaupt zu, dass es solche Verführung in den Reihen der Gläubigen gibt. Lasst uns mal miteinander lesen, 5. Mose 13, ab Vers 1. Da heißt es, das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst nichts zu ihm hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Nur nebenbei bemerkt, da haben wir genau die beiden ersten Verführungsströmungen. Die Charismatiker und falschen Propheten fügen angebliche Worte Gottes zu dem Schriftwort dazu. Und die Bibelkritiker nehmen Teile der Bibel oder die ganze Bibel weg. Ja, das sind die beiden Gefahren, die wir vermeiden sollen. Wir sollen das Wort Gottes bewahren. Das heißt auch, dass wir es ausleben. Das wird hier ganz deutlich gesagt. Bewahren heißt nicht, dass wir unsere Bibel im Schrank stehen haben und sagen, ich glaube an die Bibel, sondern bewahren heißt, dass sie zerlesen ist, dass sie angestrichen ist, dass wir drin gearbeitet haben, dass wir es verinnerlicht haben, dass wir regelmäßig mit dem Wort Gottes umgehen und dass wir es auch ausleben. Das ist die einzige Art, wie wir das Wort Gottes bewahren können. Und nun kommt etwas sehr Bemerkenswertes in dieser Bibelstelle. Vers 2. Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder angibt und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat. Und er spricht nun, lasst uns anderen Göttern nachfolgen, die du nicht gekannt hast, und lasst uns ihnen dienen. So sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers nicht gehorchen. Und jetzt kommt dieser große Punkt. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. Das ist der Punkt. Gott lässt diese Dinge zu, weil er prüfen möchte, wie unser Herz zu ihm eingestellt ist. Und es ist eines klar, der einfältig und treu den Herrn liebt und in der Unterwerfung unter den Herrn lebt und mit dem Herrn lebt, der wird letztlich nicht in diese Verführung hineingezogen werden können, sondern er wird bestehen, er wird überwinden. Und nicht nur das, ihr Lieben, wenn man sich wirklich mit dieser Verführung auseinandersetzt und kämpft und überwindet, dann ist unser Glaube stärker, dann ist auch unsere Liebe zu dem Herrn tiefer geworden dadurch. So möchte es jedenfalls der Herr, dass wir uns bewähren in dem Kampf um den Glauben, dass wir in der Auseinandersetzung und Abgrenzung zu der Verführung, die Gott zulässt, innerlich wachsen und reifen und dem Herrn noch treuer dienen, dass unser Herz geläutert wird. aber auch der Herzenszustand derer, die ein Stück lau geworden sind, die sich ein Stück innerlich vom Herrn entfernt haben, wird offenbar. Weil sie fangen nämlich diese falschen Lehren auf und sagen, ja, warum nicht? Eigentlich ist es doch ganz gut, was dieser Lehrer da sagt. Ja? Und da merkt man, wie die Dinge auch sich trennen unter dem Einfluss dieser Prüfung. Vers 5 heißt es dann, dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen. Das ist ganz interessant. Ich möchte eine Sache hervorheben, dass nämlich ganz, ganz viele dieser Verführungsströmungen und letztlich alle die Furcht Gottes zerstören. Sie wollen nicht, dass die Gläubigen den Herrn fürchten. Sie stellen Gott dar als einen toleranten Papa, als etwas, was man nicht zu fürchten braucht. Das Wort Gottesfurcht wird in vielen modernen Bibelübersetzungen weggenommen, verfälscht, weil der Feind weiß, echte Gottesfurcht ist ein wunderbarer Schutz vor Verführung. Wenn jemand wirklich den Herrn fürchtet, dann kann er nicht den Verführungen anheimfallen. Wir sollen dem Herrn anhängen in Liebe, wir sollen ihn fürchten, ihm dienen und ihm gehorchen. Das ist der Weg, um bewahrt zu werden vor den Verführungen der Endzeit. Solche, die das tun, die kann der Teufel mit seinen Verführungsangeboten nicht erreichen. Ich lese noch den Vers 6. Ein solcher Prophet aber oder ein solcher Träumer soll getötet werden, weil er Abfall gelehrt hat von dem Herrn, eurem Gott, der euch aus dem Land Ägypten hat und dich aus dem Haus der Knechtschaft erlöst hat. Er hat dich abbringen wollen von dem Weg, auf dem zu gehen, der Herr, dein Gott, dir geboten hat. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten. Ja, im alten Bund musste ein falscher Prophet getötet werden. Im neuen Bund entspricht dem der Ausschluss, die Gemeindezucht, dass man einen, der falsche Lehren und falsche Prophetien bringt, aus den Reihen der Heiligen und der gläubigen Gemeinde ausschließt. Und das ist auch das Einzige, was wir eben tun können, um dieser Verderbnis zu wehren, dass man ganz klar solche ausgrenzt aus der Gemeinschaft der Gläubigen. Ja, also Gott lässt diese Dinge zu für einen ganz bestimmten Zweck. Aber Gott gibt uns auch die Gnade, in den Verführungen der letzten Zeit zu überwinden. Ich möchte noch ein Bibelwort hier anschließen, das mich auch sehr beschäftigt hat und mir, nachdem ich aus dieser Irreführung herausfinden durfte, der Charismatik, auch sehr geholfen hat, diese Dinge zu verstehen. Da geht es um unser ganz persönliches Herz. Da geht es um unseren Herzenszustand, wie weit wir der Verführung widerstehen können oder wo wir in Gefahr sind, der Verführung zu erliegen. Dieses Wort finden wir in 2. Korinther 11. Ab Vers 2, der Apostel Paulus hat ja die Gemeinde in Korinth gegründet durch seine Evangelisationsarbeit und er hat sie auf dem Herzen getragen, hat sie belehrt und dann musste er wegziehen, auch wieder andere Dienste tun, das Evangelium woanders verkündigen. Und in dieser Zeit kamen falsche Apostel nach Korinth und sie haben diese junge, unreife, fleischliche Gemeinde ein Stück in die Irre geführt. Sie haben falsche Lehren gebracht. Sie haben falsche Einflüsse in diese Gemeinde hineingebracht. Und nun versucht der Apostel Paulus, diese in die Irre geführten Gläubigen wieder zurechtzubringen. Das ist der Hintergrund vom 2. Korintherbrief und auch von der Stelle, die ich jetzt lesen will. Ab Vers 2 lesen wir, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Das ist eine Stelle, in der der Geist Gottes versucht, uns zu warnen, uns zuzurüsten, damit wir gerüstet sind gegen die Verführungen der Endzeit. Und der Apostel Paulus dringt zum Kern des Problems vor. In dem Vers 2 gebraucht er ein Bild, das damals recht vertraut war, nämlich die Verlobung, die oft zustande kam durch einen Brautwerber. Wir haben ein Beispiel davon in 1. Mose 24, als der Knecht Abrahams die Rebekka für den Isaak wirbt. Er wurde ausgesandt mit der Botschaft, dass Abraham für Isaak eine Frau sucht. Und er ging als Brautwerber zu der Familie Labans und dort hat Rebekka von Isaak gehört und sie musste sich jetzt entscheiden, will sie den Isaak heiraten oder nicht. Und sie hat ihn nie gesehen. Sie hatte nur den Bericht des Boten, des Brautwerbers über Isaak und sie sagt ja. Und das ist ein Bild auch für unsere Bekehrung und unseren Glauben zu dem Herrn Jesus Christus. Der Apostel Paulus sagt, er als der Bote des Evangeliums, der den Menschen die Botschaft von Jesus Christus, von seiner Liebe, von seinem Opfer für die Sünder dargebracht hat, er war wie ein Brautwerber. Und als die Korinther sich entschieden hatten und bekehrt hatten zu dem Herrn Jesus Christus, da geschah geistlicherweise etwas Wunderbares. Sie wurden verlobt mit einem einzigen Mann, nämlich dem Herrn Jesus Christus. Und die Verlobung, wie gesagt, war in den damaligen Zeiten schon die verbindliche Eheschließung. Es war wie die standesamtliche Hochzeit heute. Also der Ehebund, der heilige Ehebund war schon geschlossen. Und die Gläubigen durften deshalb als verlobte Jungfrau schon als eine Braut sich bezeichnen, die bereits verheiratet war mit dem Bräutigam. Aber wie es auch in der Sitte damals so war, gab es dann immer noch eine gewisse Zeit, wo bis zur Vereinigung, bis die Vereinigung des Ehepaars wirklich vollzogen wurde, in dem Hochzeitsfest. Und in dieser Zeit wurde die Braut meistens zum Wohnort des Bräutigams überführt. So war es auch bei Rebekka. Sie musste eine lange Reise antreten, über viele Wochen, gefahrvoll, bis sie zu Isaak kam, obwohl sie schon seine Frau war, nach dem Recht, durch diese Verlobung. Und auch das ist ein wunderbares Bild für unseren geistlichen Zustand als Gläubige hier auf der Erde. In dem Moment, wo wir uns bekehrt haben und wiedergeboren wurden, wurden wir geistlicherweise verlobt mit unserem himmlischen Bräutigam, mit dem Herrn Jesus Christus. Aber wir haben ihn noch nicht gesehen. 1. Petrusbrief lesen wir, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Also sind wir unterwegs hier durch diese Welt zu unserem himmlischen Bräutigam. Und nun kommt genau der Punkt, auf den der Apostel Paulus hinaus will. Es ist die Gefahr, dass auf dieser Reise der Braut zum Bräutigam plötzlich andere Dinge das Herz der Braut gefangen nehmen können. Wenn wir uns überlegen, was passiert wäre, wenn Rebekka unterwegs ihr Herz an einen anderen Mann gehängt hätte und gesagt hätte, ich will gar nicht den Isaak haben, ich will diesen Mann heiraten, dann wäre sie eine Ehebrecherin gewesen. Das wäre eine schreckliche Untreue gewesen. Und genau diese geistliche Gefahr stellt der Apostel Paulus hier vor unsere Herzen. Er zeigt uns, wenn wir verlobte Braut sind, wenn wir dem Bräutigam bereits angehören, aber hier noch auf der Erde sind, noch nicht mit ihm vereint, dann ist die Gefahr, dass durch die List der Schlange unser Herz weggestohlen wird. Unser Herz sich an andere Dinge hängt als an den Herrn Jesus Christus allein. Dass wir nicht mehr eine unbefleckte, keusche Jungfrau sind. Und genau das möchte der Heilige Geist vermeiden. Deswegen wacht er mit eifersüchtiger Liebe über all denen, die dem himmlischen Bräutigam verlobt sind. Und wir als Brautgemeinde sollten darüber wachen, dass wir uns nicht beschmutzen mit den sündigen Dingen dieser Welt, auch nicht mit den falschreligiösen Verführungsangeboten des Teufels, sondern dass wir dem Herrn in ganzer Treue und Hingabe dienen. Da ist dieses Bild gebraucht, Einfalt gegenüber Christus. Das ist etwas Kostbares. in dem verdorbenen Geist der heutigen Welt ist Einfalt etwas Verächtliches. Jemand Einfältiges, der ist nicht clever, der weiß nicht, wie man seine Interessen vertritt, der weiß nicht, wie man klug zu den Dingen kommt, die man gerne hätte. Aber Einfalt ist bei Gott etwas Kostbares. Einfalt bedeutet einfach, dass ich nichts anderes in meinem Herzen habe als den Herrn Jesus allein. Luther sagt es so wunderbar in seiner Übersetzung von Psalm 73, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und das ist Einfalt. Und schaut, das ist etwas, ich denke, der Herr Jesus schenkt es ganz besonders den Jungbekehrten ins Herz. Wenn sie ihn frisch kennengelernt haben in der ersten Liebe, dann wissen sie, jetzt brauche ich nichts anderes mehr als Jesus Christus. Der Herr Jesus erfüllt alle meine Bedürfnisse, all meinen Mangel erfüllt er. Was brauche ich noch mehr? Jesus Christus ist meine Kraft, mein Friede, meine Heiligung, meine Gerechtigkeit, meine Weisheit, meine Freude. Alles habe ich in dem Herrn Jesus. Ich brauche nichts anderes. Ich bin reich gemacht. Ich habe die Fülle in Christus. Und dieser kostbare Herzenszustand, der ist umkämpft. Diese Bibelstelle warnt uns, dass der Satan es nicht brauchen kann, wenn ein Gläubiger mit ganzer einfältiger Hingabe und Liebe an dem Herrn Jesus hängt. Er will versuchen, uns aus diesem Herzenszustand herauszulocken. Und er sagt, denk doch auch mal an dich, an deine Karriere, an deine Bedürfnisbefriedigung. Du darfst doch noch das haben und jenes und da gibt es noch etwas Begehrenswertes. Wieso immer so einseitig, immer nur Jesus? Und ihr Lieben, leider ist es so, dass viele von uns, mich eingeschlossen, in der Zeit, wo ich abgewichen bin in die Charismatik, ja, diesen einfältigen Hingabe und Freude am Herrn verlieren. Dass andere Dinge unser Herz ablenken, dass wir zwiespältigen Herzens werden. Und dass diese ganze Hingabe und damit auch die Kraft der Christusnachfolge ein Stück verloren geht. Das ist das Wirken der Schlange. Sie versucht, unsere Gesinnung, unser Herz, unser Denken zu verderben. Und schaut, dann sind wir auch anfällig für die Verführung. Und das ist ja das, was wir dann im nächsten Vers sehen. Diese Korinther, auch sie hatten diese Einfalt gegenüber Christus nicht bewahrt. Und nun kam ein Irrlehrer zu ihnen und hat ihnen einen anderen Jesus verkündigt. Wisst ihr, das ist auch das Geheimnis, wenn wir durchschauen müssen in diesen vielfältigen Irrlehren. Das ist nicht unser Herr Jesus Christus, der zum Beispiel von der katholischen Kirche verkündigt wird. Das ist nicht unser Herr Jesus Christus, den die liberalen Pfarrer der evangelischen Kirche von ihren Kanzeln verkündigen. Das ist nicht der Herr Jesus Christus, den die Charismatiker anhimmeln und von dem sie sagen, ich liebe Jesus über alles. Das ist ein anderer Jesus. Und deswegen diese Verwirrung, wenn wir das nicht verstehen, wenn wir die Leute nicht fragen, ja, welchen Jesus meinst du überhaupt? Dann werden wir denken, ja, sie sind doch alle irgendwie, alle glauben sie irgendwie an einen Jesus. Da muss ja alles in Ordnung sein, oder? Nein, nein, da ist gar nichts in Ordnung. Heute wird vielfältigerweise ein andersartiger Jesus unter den Gläubigen verkündigt von falschen Lehrern. Ein anderer Geist wirkt, nicht der Geist Gottes. Auch das, wir können die Pfingstbewegung überhaupt nicht verstehen, wenn wir nicht verstehen, es ist ein fremder Geist. Das sind Geisteswirkungen, das sind Kraftwirkungen, das sind Wunder, aber sie sind vom Satan gewirkt und nicht von Gott. Wenn wir das nicht verstehen, verstehen wir die Pfingstbewegung nicht und können uns auch nicht richtig abgrenzen. Und es ist ein anderes Evangelium. Heute wird weithin ein Evangelium der Selbstverwirklichung verkündigt. Ein Evangelium, das nicht mehr wirklich die Rettung des Sünders aus ewiger Verlorenheit meint, sondern die Lebensverbesserung und Bereicherung, dass man Jesus Christus auch noch dazu nimmt in sein lockeres Sündenleben hinein. Und das ist ein falsches Evangelium. Und diese Dinge, die können wir nicht verstehen und unterscheiden und wirklich richtig abwehren, wenn unser Herz nicht in der richtigen Stellung zu dem Herrn Jesus Christus ist, in dieser Einfalt, in dieser ganz Hingabe und Lauterkeit. Und da sagt der Apostel Paulus, das ist meine Sorge, darüber wache ich eifersüchtig, dass euer Herz nicht von dem Herrn abgleitet und dass Satan euer Herz nicht ein Stück wegstehlen kann von dem Herrn Jesus. Und ich denke, das ist auch ein Punkt, wo wir uns immer wieder vor Gott selbst prüfen müssen. Stehen wir in dieser ersten Liebe, dieser Einfalt? Was lenkt uns ab? Was ist ein Götze in meinem Herzen, der mich hindert, dem Herrn Jesus ganz nachzufolgen? Wenn wir solche Götzen dulden, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir unter Umständen in der Endzeitverführung vom richtigen Weg abkommen und großen Schaden erleiden. Aber wenn wir in dieser Heiligung und dieser Hingabe an den Herrn Jesus leben, wenn er wirklich unser Alles sein darf, dann sind wir beschützt. Dann sind wir mehr als Überwinder. Dann kann der Feind uns nicht wirklich schaden und in die Irre führen. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Dass wir durch Hingabe und Heiligung, durch ein enges Verhältnis zu unserem Herrn, den wirksamsten Schutz haben vor den Irreführungen dieser letzten Zeit. Ich möchte noch einen letzten Punkt ansprechen. Und das ist einfach auch der Weg des treuen Überrestes in der Gemeinde in der letzten Zeit. Willst du ein Lied singen? Ja. Gut, gerne.
Stehen wir dazu auf. 632.
Ja, was für ein wunderbares Lied ist es doch. Und es erinnert uns auch an diese wunderbare Wahrheit, dass wenn wir von dem Herrn ein Stück abgewichen sind, aus der ersten Liebe gefallen sind, dass dann sein gnädiges, liebevolles Angebot gilt, tue Buße und tue wieder die ersten Werke. Ja, wir können zum Herrn zurückkehren, können die Dinge bekennen, in denen wir abgewichen sind, können uns neu dem Herrn hingeben. Und es ist eine solche Gnade, so etwas Wunderbares, dass der Herr uns das schenkt, auch wenn wir schon einmal ein Stück in verkehrte Dinge hineingeraten sind. So hat es der Herr auch mir aus Gnade geschenkt, als ich mich in die Verführung verstrickt hatte, dass ich zurückkommen durfte zu ihm. Und das ist etwas ganz, ganz Kostbares. Ja, wie gesagt, ein Punkt liegt mir noch auf dem Herzen und es betrifft diese Wahrheit, dass auch in der Gemeinde in dieser letzten Zeit es einen Überrest gibt. Während viele abirren und viele diesen modernen Verführungen folgen, bewahrt sich der Herr einen Überrest aus Gnade, der treu bleibt. Wir finden das ja schon in der Geschichte des Volkes Israel. Wir finden es in den berühmten 7000, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben, wie Gott dem verzagten und betrübten Elia mitteilt. Und dieser Überrest, den gibt es auch in der Gemeinde der letzten Zeit. Ich möchte dazu noch einmal etwas lesen aus dem Propheten Zephania. Dort finden wir den Überrest Israels angesprochen. Wo es um das Wirken Gottes geht, mitten im Abfall des Volkes als Ganzes. Zephania 3, Vers 12. Und ich will in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen. Das wird auf den Namen des Herrn vertrauen. Der Überrest von Israel wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden. Man wird auch in ihrem Mund keine trügerische Zunge finden. Ja, sie werden weiden und ruhen, ohne dass sie jemand aufschreckt. Wir finden diesen Überrest auch im 2. Timotheusbrief prophetisch, im Hinblick auf die Gemeinde, da heißt es ja in diesem bekannten Wort in 2. Timotheus 2, nachdem deutlich gemacht wurde, dass in der Endzeit viele sich den Verführungen und nichtigen Schwätzereien öffnen, sagt der Geist Gottes ab Vers 19, aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. Hier finden wir, dass die Christenheit verglichen wird mit einem großen Haus. Und in diesem großen Haus, das ist nicht mehr der heilige Tempel Gottes. Da gibt es auch unreine, unheilige Gefäße. Und das ist alles nebeneinander. Das ist ja die Not auch vieler Gläubiger, dass sie sagen, ja, in den oder jenen Gemeinden, das sind Leute, die leben völlig locker und weltförmig und sie folgen Irrlehren nach. Aber sie sagen auch, ich bin Christ, ich komme auch in den Himmel. Ja, da ist ja alles verworren, was ist jetzt noch richtig? Und da mahnt uns das Wort Gottes und sagt, schau her, auch wenn Gott zulässt, dass in diesem großen Haus unreine Gefäße, mit denen man den Schmutz und Kehricht transportiert, direkt neben reinen Trinkgefäßen sind, die aus Gold und Silber sind. Das heißt nicht, dass ihr euch vermischen dürft, sondern ihr müsst euch absondern, reinigen, trennen von diesen Gefäßen zur Unehre. Dann seid ihr brauchbar für den Herrn. Dann seid ihr ein Gefäß zur Ehre. Und das ist genau ein Bild für den Zustand der Gemeinde heute. Wir können nicht sagen, ja, lasst uns doch an die anderen Christen anpassen. Die sagen doch auch, sie sind gläubig und die haben doch auch die Lehre nicht so eng und so genau an der Bibel wie wir. Sondern im Gegenteil, Gott fordert uns auf, auch wenn ich diese anderen zulasse im Rahmen der Christenheit, auch wenn sie nicht durch Feuer vom Himmel verzehrt werden wie Sodom einst, trotzdem trenne dich von ihnen, sondere dich ab und sei du treu. Sei du dem Herrn ein geheiligtes Gefäß, ganz egal, was die anderen tun. Du bist gefordert, dem Herrn nachzufolgen. Da heißt es ja dann, so fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Das ist der Überrest. Das sind die, die sich nicht mit dem Götzendienst und den Irrlehren befleckt haben. Und da gibt es schmerzhafte Scheidungen in der letzten Zeit. Das müssen wir verstehen. Und der Überrest hat als ein ganz elementares Lebensgesetz das Gesetz der Absonderung von dem Bösen. Und das müssen wir verstehen. Gott sucht in der letzten Zeit ein abgesondertes Volk, ihm geheiligt, auch wenn viele der Weltförmigkeit und den Irrlehren sich ergeben und sich nicht mehr heiligen. Ich lese noch einmal 2. Korinther 6, wir haben das gestern gelesen, aber da waren ja viele nicht dabei. 2. Korinther 6, ab Vers 14. Das ist unser Überlebensgesetz. Das ist dieses heilige Gebot Gottes, nach dem die Gemeinden der treue Überrest überleben und überwinden kann, wenn er das beachtet. Da heißt es, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein. Und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Das ist so ein Appell Gottes an den treuen Überrest, an die, die dem Herrn Jesus noch nachfolgen wollen, in dieser verführungsreichen letzten Zeit. Und hier wird ganz klar gezeigt, was wir brauchen, sind abgesonderte Gemeinden, die wirklich der biblischen Lehre folgen, die sich trennen von den Ungläubigen, von der Ökumene, von den Irrlehren, die wirklich ihren Wesenscharakter als heiligen Tempel Gottes und als heilige Priesterschaft bewahren. In einer Zeit, wo alles entheiligt wird in der Christenheit. Es wird alles entheiligt. Aber da dürfen wir nicht mitmachen. Und das ist so wichtig, dass wir persönlich in der Heiligung weiterschreiten in Gottesfurcht, dass wir uns reinigen auch von Befleckungen des Geistes. Das kann zum Beispiel auch das dadurch sein, wenn man irgendwelche modernen Bücher liest von Rick Warren, von irgendeinem Charismatiker, und ich tue da nicht Buße drüber, dann ist da eine Befleckung in meinem Geist. Natürlich gibt es auch andere Dinge, die unseren Geist beflecken. Da haben wir gestern drüber gesprochen. Irgendwelche Internetbilder, irgendwelche unguten Bücher. Aber auch falsche Lehre befleckt unseren Geist. Und davon sollen wir uns reinigen und sollen verstehen, in dieser letzten Zeit sucht Gott immer noch ein heiliges Priestervolk. Er sucht Gemeinden, in denen das Wort Gottes noch lauter verkündigt wird und in denen er auch noch aus reinem Herzen angebetet wird. Und darüber müssen wir wachen, ihr Lieben. Der Teufel will das kaputt machen, in jeder bibeltreuen Gemeinde. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch für unsere Brüder beten, die Hirtendienst tun, die Lehrdienst tun, dass sie wachsam bleiben und dass sie die klare, reine Lehre Gottes und die Lehre der Apostel verkündigen in den Gemeinden und dass wir auch dieser Lehre gehorsam bleiben. Und dann wird dieser Überrest bewahrt. Mitten in den Verderbnissen und dem Chaos dieser Endzeit werden diese Gemeinden von Gott gesegnet. Er ist in der Mitte. Er segnet diese Gemeinden, er stärkt sie, er bewahrt sie. Das ist es, was wir brauchen. Ich möchte zum Abschluss noch ein Bibelwort mit uns lesen, das uns ermutigen soll. Und das ist die Botschaft des Herrn Jesus Christus an die Gemeinde von Philadelphia. Ich sehe in der Gemeinde von Philadelphia ein prophetisches Bild für den treuen Überrest in der Endzeit. Nicht, dass wir sagen könnten, wir sind Philadelphia. Ja, wir sollen uns nicht rühmen, sondern es ist eine Ermahnung und eine Ermutigung, die all denen gilt, die die Wahrheit des Wortes Gottes bewahren und den Namen des Herrn Jesus nicht verleugnen. Und sie will der erhöhte Herr ermutigen und stärken. Und das wollen wir zum Abschluss noch hören. Ich lese Offenbarung 3 ab Vers 7. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt, und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Wir finden hier auf der einen Seite, dass die Getreuen, die Schar derer, die dem Herrn noch treu nachfolgen, dass sie zusammengeschmolzen ist, dass sie insgesamt gesehen eine kleine Kraft sind. Das ist ganz interessant. Alles, was letztlich verderblich ist, weltförmig und verführerisch in der Christenheit, ist groß. Die Charismatiker und Pfingstler rühmen sich und sagen, wir haben insgesamt über 600 Millionen Anhänger auf der ganzen Welt. Die katholische Kirche rühmt sich und sagt, wir haben 900 Millionen oder ich weiß nicht wie viel Anhänger auf der ganzen Welt. Die Megagemeinden der Gemeindewachstumswegen prahlen und sagen, bei uns gehen 20.000 in den Gottesdienst und bei uns 30.000. Die größte Gemeinde der Welt ist die schlimmste, eine der schlimmsten Verführungsgemeinden, die es gibt. Das ist in Korea, Seoul, die Gemeinde von dem Erzcharismatiker Yonggi Cho, der ein Zauberer ist, ein heidnischer Magier. Und dieser Mann hat 800.000 bis 1 Million Mitglieder in einer einzigen Gemeinde. Ja, alles, was groß ist, das ist falsch. Ja, es gibt Krebswachstum. Das ist ein großes, faszinierendes Wachstum, aber es ist leider zerstörerisch. Und alles, was echt ist, ist in der Endzeit klein. Ja? Was sagt der Herr Jesus? Fürchte dich nicht du große Herde, du kleine Herde. Ja? Und genau hier sagt der Herr zu diesem Überrest der treuen Gläubigen, du hast eine kleine Kraft, nicht eine große Kraft. Aber, und das ist das Wichtige, wir dürfen nicht auf unsere eigene Kraft sehen, nicht darauf, dass es nur noch wenige sind insgesamt, die diesen Weg der Treue gehen, sondern wir dürfen auf unseren Herrn schauen und er stellt sich hier uns vor als der, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. So sagt es ja in Matthäus 28 und genau das ist dieses Bild, er ist der, der die Schlüssel Davids hat. Das heißt die königliche Regierungsgewalt. Er herrscht. Unser Herr Jesus ist der Herr über alles. Wenn er öffnet, dann kann niemand zuschließen. Wenn er zuschließt, dann kann niemand öffnen. Und nun gibt der Herr Jesus diesem treuen Überrest eine Verheißung. Die gilt auch uns, wenn wir diesen Weg der Treue gehen. Er sagt nämlich, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Und das bedeutet, auch wenn vielleicht die Schar der Getreuen geringer wird, auch wenn es manche schmerzliche Rückschläge und Verluste gibt, Jesus Christus wird seine Gemeinde weiterbauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden, 100% nicht. Der Herr wird einen Überrest bewahren, der das Zeugnis von ihm, das Zeugnis des Evangeliums noch getreulich verkündigt, bis die Gemeinde entrückt wird. Das tut der Herr schon allein zu seiner Ehre und Herrlichkeit. Und dieser Überrest hat eine offene Tür. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, das Evangelium noch hinauszutragen zu den verlorenen Menschen. Lasst uns diese Möglichkeit nutzen. Kein Papst und keine religiösen Verführer und auch nicht die Obrigkeit kann die Gemeinde Jesu Christi hindern, den Auftrag Gottes zu erfüllen, das Evangelium zu verkündigen und auch in der Gemeinde die gesunde Lehre zu verkündigen und ein Zeugnis zu sein für die Herrlichkeit des Herrn. Das wird weiter bestehen. Der Herr wird sich diesen treuen Überrest erhalten, 100%. Die andere Frage ist, bist du dabei? Willst du auch diesen Weg gehen und auch die Opfer und die Schmach auf dich nehmen oder bist du nicht dabei? Aber der treue Überrest als Ganzes wird bleiben und niemand kann sein Zeugnis auslöschen. Das ist diese Ermutigung, die der Herr hier gibt. Wir haben eine kleine Kraft. Aber unser Herr Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und deshalb lasst uns mutig sein, unseren Glauben auszuleben, dem Wort Gottes gehorsam zu sein. Wir verherrlichen den Herrn durch Gehorsam gegen sein Wort und seine Ordnungen. Und auf der anderen Seite lasst uns auch mutig das Zeugnis vor der Welt darstellen. Und das kostet mehr in der Zukunft. Wenn heute jemand sagt, ich glaube, dass Gott die Welt in 6 Tagen erschaffen hat, sagt es einmal in einer Gymnasialklasse oder auf einer Hochschule. Ja? Da erntet man Spott und Hohn, wenn nicht noch mehr. Trotzdem, dieses Zeugnis dürfen wir weitergeben. In aller Einfalt und in aller Treue. Das will der Herr von uns. Und dazu wird er uns beistehen. Das ist das Wort der Ermutigung, das wir aus diesem Abschnitt nehmen dürfen. Ich lese einmal weiter. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Es gibt eine Stunde, wo die ganzen Verführer und Verführten erkennen, ja, genau diese verachteten, komischen, konservativen Christen, das waren die, die der Herr geliebt hat und die das Zeugnis des Herrn treu bewahrt haben. Und wir waren auf dem Irrweg. Das wird ein Erschrecken geben. Aber diese Stunde der Wahrheit kommt, ganz gewiss. Vers 10, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Schaut, und das ist eine ganz kostbare Verheißung. Da sagt der Herr Jesus, die, die mein Wort bewahren, die auf mich warten als den wiederkommenden Herrn, die will ich bewahren, mitten in den Verführungen. Und die werden auch nicht in diese große Prüfung der großen Trübsal kommen, wenn die Gerichte Gottes über die Gottlosen kommen, wenn der Antichristus erscheint, wenn dann alles wirklich im Chaos endet, dann wird die Gemeinde entrückt sein, dann werden wir in der himmlischen Herrlichkeit mit dem Herrn Jesus vereinigt sein, mit unserem Bräutigam. Aber Bewahrung auch schon vor den antichristlichen Verführungen, die wir heute haben, das ist die Verheißung, die der Herr Jesus denen gibt, die sein Wort bewahren. Siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Ich denke, das ist wichtig, dass wir warten auf den Herrn. Er kann heute kommen, er kann morgen kommen, er kommt unversehens, er kommt bald. Nach der Zeitrechnung Gottes bald. Wir wissen nicht, wie viele Tage und Jahre das vielleicht sind, aber wir sollen in einer Haltung der inneren Bereitschaft sein. Wachsam sein, beten, Acht haben. Und dann werden wir das festhalten, was wir haben. Und das bedeutet vor allen Dingen das inspirierte, irrtumslose Wort Gottes, die Lehre der Apostel, die Richtschnur der Wahrheit Gottes festhalten. Niemals diese Lehre preisgeben. Wir dürfen in der Heiligung vorangehen, wir dürfen bewahren, wir dürfen festhalten. Der Teufel will uns die Dinge wegnehmen und will uns wertlosen Schund an die Stelle des kostbaren Wortes Gottes in die Hand drücken, und das, dem müssen wir widerstehen. Es geht letztlich um unseren Siegeskranz. Es geht darum, dass wir diesen Siegeskranz bekommen als Belohnung für die Treue. Und das ist ein Ansporn, der schon den Apostel Paulus wirklich auch innerlich bewegt hat. Er hat am Ende gesagt, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den guten Kampf gekämpft. Nunmehr liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Und das war alles wert, alle Leiden, allen Selbstverzicht, alle Kämpfe. Und so sollten wir auch gesinnt sein, dass wir vorwärts blicken zu dem himmlischen Ziel. Dann haben wir die Kraft, hier auf der Erde durch alle Prüfungen hindurchzugehen. Und dann diese wunderbare himmlische Verheißung, Vers 12 und 13. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus, und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, lasst uns diese Botschaft hören. Lasst uns ganz persönlich diesen Ansporn mitnehmen, den Weg der Treue mit unserem wunderbaren Herrn zu gehen. Und dann wird auch seine Belohnung auf uns warten, und wir werden in der Herrlichkeit ihn anbeten, ihm danken und froh sein darüber, dass wir auf diesem Weg der Treue gegangen sind. Möge der Herr uns dazu stärken und ermutigen. Ich möchte noch zum Gebet einladen, und zum Abschluss dann würde ich beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dich rühmen und preisen, unseren treuen Herrn und Heiland, und dir danken. Herr, du hast uns in diese letzte Zeit hineingestellt. Du hast uns aber auch Gnade gegeben, Warnung und Belehrung und deinen wunderbaren Schutz. Ja, dass wir in dieser Zeit durchkommen und überwinden können. Herr, du hast dir einen Überrest übrig behalten von solchen, die noch wirklich an deinem Wort festhalten wollen, die deinen Namen nicht verleugnen. Und wir sehen unsere eigene Schwachheit, unsere eigenen Verfehlungen. Du weißt auch, wo wir vielleicht von dieser Einfalt dir gegenüber ein Stück abgewichen sind. Du kennst bei uns Einzelnen, auch jedem Einzelnen, die Punkte, wo wir vielleicht auch Buße zu tun haben, wo wir Dinge bereinigen sollten, damit wir wirklich auch in dieser Kraft und einfältigen Ausrichtung auf dich vorwärts gehen und überwinden können. Stärke du jeden Einzelnen, dass wir wirklich in Treue dir nachfolgen, dass wir an deinem Wort und deiner Wahrheit festhalten. Stärke du auch die Gemeinden. Du weißt in dieser letzten Zeit, wie angefochten doch auch die bibeltreuen Gemeinden sind, die dich noch ehren wollen, wie da auch manche hinausdrängen und manche andere Wege gehen wollen. Gib doch du Gnade und Umkehr, gib Einmütigkeit, gib Kraft, ganz besonders den Hirten und den Verkündigern des Wortes, dass sie doch diesen Weg der Treue noch weiter verkündigen in allen Anfechtungen und Schwierigkeiten. Herr, wir danken dir dafür, dass du der Herr bist, der seine Gemeinde baut, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwinden, dass du uns an dein Ziel der Herrlichkeit bringst. Du bist treu, und dir sei alle Ehre und Anbetung. Amen.